Brennst du für Technologien, die unsere Zukunft verändern? Dann hilf uns, Industrien mithilfe von Innovationen und KI neu und nachhaltig zu denken. Werde Teil unseres Teams bei Siemens und arbeite mit anderen Unternehmen, Branchen und Innovatoren weltweit zusammen, um die reale Welt mit der digitalen Welt zu verbinden. Du willst aktiv das Morgen mitgestalten und daneben auch noch genug Zeit für dich und deine Liebsten haben? Dann komm jetzt in unser Team. Geh einfach auf unser Jobportal siemens.de/karriere. Create a better tomorrow with us.
Meine lieben Freunde des Kartoffelschnapses, der Billardtische und der Südsee-Elektroroller. Wie lang haben wir auf diesen Augenblick gewartet? Ein Dragon Age 4 verblasst im Glanze dieser Herrlichkeit. Auf einem großen Banner steht es geschrieben und nein, keine Sorge, es geht auf diesem Banner nicht um den nächsten Streik eurer Arbeiter in Anno 1800. Nein, es geht um das neue Anno. Anno 117 Pax Romana prangt auf diesem Banner und wir sitzen ehrfürchtig davor und können nun endlich mit euch darüber sprechen, denn wir wussten es schon ein klitzekleines bisschen länger und mit kleines bisschen meine ich tatsächlich sehr kurz vorher. Und es ist jetzt endlich offiziell und wir können mit euch über den Trailer sprechen und auch über das exklusive Interview, das wir mit dem neuen Creative Director Manuel Reinherr und der Branddirektorin Hay Anderson hatten. Denn obwohl so manches gleich bleiben wird bei Anno 117, wird sich doch auch ganz schön was verändern. Schließlich wissen wir ja bereits aus Anno 1800, Fortschritt ist alles. Ich begrüße zum einen mal den Mann, der mit mir zusammen in besagtem Interview saß, weil er Anno so gut kennt wie die Westentasche seiner Adrettenweste des 19. Jahrhunderts. Und als studierter Geschichtsexperte kann er auch noch ganz vorzügliche Infos über das Jahr 117 mit uns teilen. Herzlich willkommen, Fabiano.
Ave. Ich würde gerne mehr auf Latein sagen, aber ich habe mich tatsächlich im Studium um das Lateinlernen gedrückt. Deswegen sitze ich jetzt hier und sage nur Ave.
Na gut, das reicht ja auch manchmal. Außerdem sitzt heute bei uns unser GameStar-Chefredakteur, denn so ein großes Thema dringt natürlich durch bis ganz nach oben in die ganz obersten Schichten. Er ist zu Hause in jedem Anno, das es bisher gab und hat außerdem keine Angst und keine Skrupel, einen Schweinestall direkt neben euren Palast zu bauen. Also legt euch besser nicht mit ihm an. Herzlich willkommen, Heiko.
Ich glaube, das wirst du mir nur in 20 Jahren vorwerfen.
Aber hallo.
Aber ich weiß ein bisschen mehr Latein aus Asterix. Alea jacta est zum Beispiel.
Ja, hey, natürlich. Asterix-Latein kann ja jeder.
Wiki, ich habe jetzt ja. Ich hau sie jetzt alle raus. Bin so glücklich.
Ich auch. Und ich habe es angedeutet, die Situation war ein bisschen verrückt für uns alle, weil wir relativ kurz vorher erfahren haben, dass Anno 117 angekündigt werden wird, was zu diesem Zeitpunkt, just in dieser Sekunde, wenn das hier live geht, passiert sein wird, auf der Ubisoft Forward. Und wir haben den Trailer vorher gesehen und auch das Behind-the-Scenes-Video, das wahrscheinlich auch auf der Ubisoft Forward gezeigt worden sein wird. Das ist eine spezielle Zeitform, die ich für diesen besonderen Moment erfunden habe. Und es ist alles, ich kann tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, euch noch nicht sagen, ob wir den Trailer überhaupt zeigen können, ob wir Bilder zeigen können. Wenn nicht, werdet ihr jetzt hier wahrscheinlich von uns selbst gezeichnete und animierte Strichfiguren hergestellt in MS Paint sehen, wo wir unsere Impressionen aus diesem Trailer und dem Interview und der Präsentation einmal für euch zeigen. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch. Mal gucken, was
oder, wird. Ja, man muss ja auch wirklich dazu sagen, es ist auch tatsächlich für Ubisoft eine sehr, sehr besondere Situation. Also die haben das ja für uns auch wirklich noch last minute möglich gemacht. Wir haben mit den, oder ihr habt ja mit den Desks, ich glaube, es war im Hotel oder so, wahrscheinlich auf dem Laptop waren die angeschlossen und so, auch unter schwierigen technischen Bedingungen. Der Trailer war natürlich top secret, den wir halt im Vorfeld gesehen haben, aber dann schickt man natürlich nicht einfach so ein Video per Download als Google Drive, sondern es war, glaube ich, ganz witzig. Wir haben halt den Trailer in so einer Online-Cloud gesehen und alle haben aber gleichzeitig auf diese Cloud zugegriffen und Fabiano war schon, ey, wer scribbelt denn da im Trailer rum, weil ich mir den halt parallel angeschaut habe und mir Details anschauen wollte. Also sehr, sehr wild, aber auch sehr, sehr spannend. Und wir können jetzt im Grunde genommen direkt zum Embargo dann doch schon mit vielen Infos kommen, denn das hat mich tatsächlich überrascht. Das ist natürlich, wir stehen ganz am Anfang der Kommunikation zu diesem Spiel und trotzdem finde ich, haben sie uns schon einiges verraten. Denn der Trailer ist ja ehrlich gesagt ja nur ein Realfilm-Teaser und nicht mehr. Gameplay haben wir noch nicht gesehen.
Richtig. Ja. Was sie uns gesagt haben, das wird jetzt auch schon passiert sein. Ihr merkt schon, wir erfinden hier wilde Zeitformen für diese sehr besondere Situation. Wir nehmen das ja auch am Wochenende auf, was wir auch nur für sowas wie Anno machen würden. Also entschuldige, wir sind alle sehr aufgeregt und vorfreudig. Sie haben uns jedenfalls erzählt, dass sie bei der UbiForward wahrscheinlich noch Dinge zeigen werden, die sie uns schon wörtlich mitgeteilt haben. Es ist alles ein bisschen kurios, aber was wir auf jeden Fall haben, sind einige exklusive Infos. Und du sagst es schon, Heiko, erstaunlich viel wissen wir schon über Anno 117, Pax Romana, mit einem Beinamen diesmal. Das ist schon mal der erste spannende Faktor. Wir können auf jeden Fall sagen, es spielt logischerweise im Jahr 117, ergibt natürlich wieder die Quersumme 9 und es wird während des Römischen Friedens spielen und logischerweise auch in Rom, aber auch noch in einer zweiten Session. Fabiano, erzähl uns davon.
Die zweite Session, die schon bekannt ist, ist, also sie nennen es Albion. Und damit ist natürlich der keltische nordeuropäische Bereich gemeint. Also ihr habt ja im Teaser gesehen, da gab es ja diesen Herold, der auf der Kiste stand und im Prinzip gegenüber Ziegen und Kühen von der Pracht des Römischen Reiches gekundet hat. Und das hat er an zwei Orten gemacht. Einmal auf den weiten, schönen, grünen Ebenen vom milden Italien, also Latium, wie sie es nennen. Und dann aber auch im Sumpf, also einfach mitten im Sumpf. Und das ist natürlich, wir kennen es hier natürlich in Deutschland, der Sumpf, der ist allgegenwärtig. Das ist der nördliche Bereich, also Gallien, wenn man es historisch mag, oder auch Großbritannien. Das wird so diese andere Seite des Römischen Reiches sein, was man abdeckt. Weil ja 117, das Jahr, ist lustigerweise, jetzt kommt ein spannender historischer Fakt, 117 ist das Jahr, in dem das Römische Reich das erste Mal seine größte Ausdehnung erreicht hat. Also so groß wie im Jahr 117 war das Römische Reich, also größer als im Jahr 117, war es danach nie wieder. Also das ist das, sag ich mal, das Stichjahr für das Römische Reich, wo man weiß, da hat es seine maximale Masse erreicht. Und da gehörte dann eben auch allerlei dazu und dazu eben auch wilde Provinzen wie das wilde Gallien oder das wilde Großbritannien, die Orte, wie die Entwickler gesagt haben, an die kein kultivierter Römer eigentlich gerne
Berlin
gehen wollte.
Ne? Grenze dann halt
genau, Grenze zu Germanien, ja. Oder auch Hadrianswall, ja, ganz im Norden von Schottland, was auch zum Römischen Frieden passt, weil Hadrian Kaiser war. Ich glaube sogar ab 117 oder kurz nach 117.
Ja, das, was du erzählst, ich glaube, ist der perfekte Moment. Da kann ich einmal kurz für euch einen O-Ton aus dem Interview einspielen.
Dass wir zwei Provinzen liefern wollen, das war recht klar von Anfang an, weil viele der Systeme daraufhin aufbauen, aber auch, weil dort damit können wir auch den Hinweis geben, dass wir eine leicht andere Geschichte erzählen wollen von Rom, nämlich, dass es ein großes Reich ist, das auch in Extremen gelebt hat und auch wir konnten auch Bilder erzeugen oder Geschichten erzeugen, die du einfach, wenn du den Markt anschaust, so noch nicht gehabt hast und die das Ding, das Spiel und das Produkt dann auch uniker machen werden. Ja, und dann haben wir überlegt, ein Research gemacht, was Ägypten genannt, sicherlich ein Best-of für Bilder und sehr, sehr offensichtlich. Aber wir fanden die mystische keltische Welt von Albion, so wie wir sie da beschreiben, die fanden wir einen sehr tollen Bruch zu dem Römischen oder zu Latium, weil es eben eine ganz andere Klimazone ist. Es ist auch immer als Römischen Reichs der Ort gewesen, wo du eigentlich als zivilisierter Römer nie hin wolltest. Ja, das war das Ende der Welt. Das war der größte Kontrast zu Latium und wir dachten, okay, wenn wir mit dem Thema der Kulturen sprechen und mit dem, was es bedeutet hat, wenn du in einem Landstrich wohnst, der durch eine Eroberung eingenommen ist, aber du bist Teil der römischen Welt jetzt, wir wollten halt damit diesen großen Kontrast erzeugen in all den Aspekten, die es gibt. Und da war die keltische Welt für uns eines der spannendsten Themen. Ja, und das können wir mit einem Bild erklären, erzählen, wo wir sagen, wow, was? Hier gibt's ein Sumpfland, das ist Rom. Nee, das kann doch nicht sein, aber doch, es ist da. Das Römische Reich hat sich halt über solche großen Distanzen erstreckt. Und ja, diese Überraschung und diese Geschichte wollen wir erzählen. Und da war das dann, da kam es dann zu dem Schluss, dann Albion dazu zu nehmen.
Heiko, was macht die Entscheidung von diesem Setting mit dir? Weil es wurde ja super viel spekuliert im Vorhinein. Und Antike, vor allem antikes Rom, war ein heißer Kandidat in diesen Diskussionen, aber mit 117 hat eigentlich keiner gerechnet, kurioserweise.
Ja, doch, ich schon.
Ja, natürlich, okay.
Nein, also ich habe ja tatsächlich einen Artikel dazu veröffentlicht, warum ich tatsächlich glaube, dass dieses Szenario der sinnvollste Schritt ist, ohne dass ich es tatsächlich auch gewusst habe. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher allerdings, weil was man bei Anno ja wissen muss, ist, dass bis der offizielle Name feststeht, hat das Anno ja immer einen Arbeitstitel. Und der Arbeitstitel ist tatsächlich chronologisch. Also das aktuelle Anno ist eigentlich Anno 8. Und ich habe mir halt immer gedacht, eigentlich müssten sie es machen mit dem Altertum. Aber es wäre halt sehr witzig, wenn Anno 9 dann auch Anno 9 wäre. Aber tatsächlich, wenn man sich jetzt überlegt, was wirklich der spannendere zumindest Zeitraum ist im Anno-Kontext von dem, was eben im Römischen Reich oder in der Antike passiert ist, wenn man das eben machen möchte, dann ergibt der Römische Frieden tatsächlich deutlich mehr Sinn. Und es ist halt deswegen ja auch jetzt dieser Reset notwendig, weil man ja eben von diesen über 5 Seasons gewachsenen, ja, Monster Anno 1800 kommt. So, und man klar ist, du kannst jetzt nicht einfach in einer ähnlichen Epoche weitermachen, weil dann hast du immer den direkten Vergleich. Das heißt, du musst irgendwo etwas anderes machen. Mittelalter waren sie schon, auch da hätte es Vergleiche gegeben. Das heißt, für einen Clear Cut ist eigentlich das Altertum am sinnvollsten tatsächlich. Und es hat ja aus mehrerer Hinsicht auch interessant. Zum einen, ne, wir haben zum ersten Mal 3 Ziffern in dem Titel. Bisher waren es tatsächlich immer 4. Und zum anderen ist es jetzt das zweite Anno. Und das ist tatsächlich schon ein Ritterschlag, das wirklich bei einer Ubi Forward präsentiert wurde. Diese internationalen Ambitionen hatten sie ja schon einmal mit Anno 2205. Und da habt ihr ja auch ein paar spannende Fragen gestellt, denn ich sag mal so, der erste Internationalisierungsversuch, der ist ja durchaus heiß diskutiert worden in der Anno-Fanbase.
Richtig. Und es gibt jetzt, sage ich mal, auch wieder Hinweise darauf, dass sie hier wieder ihre Zielgruppe erweitern wollen, vor allem international. Ich kann mir ja immer gar nicht vorstellen, dass nicht jeder Mensch auf der Welt Anno kennt, aber offenbar ist das so. Weil wir haben sie gefragt natürlich nach diesem Beinamen Pax Romana, weil es eigentlich nicht unbedingt üblich ist, zumindest hier in Deutschland, dass die Annos noch einen Beinamen tragen, außer wenn es vielleicht dann doch nochmal in Richtung DLCs und sowas geht. Und wir haben so ein bisschen im Vorhinein spekuliert, alle in der Redaktion, ob es möglicherweise doch eher ein Spin-off vielleicht ist. Vieles war so ein bisschen mysteriös und vieles hat so ein bisschen darauf hingedeutet, vor allem dieser Beiname. Und da haben wir das direkt gefragt im Interview und sie haben gesagt, nee, die gute Nachricht ist, das ist ein komplett ausgestalteter, vollends offizieller Teil der Hauptreihe. Und sie haben sich nur für diesen Beinamen entschieden, weil sie meinten, diese 3 Ziffern sind vielleicht für Leute, die Anno nicht kennen, nicht eindeutig eine Jahreszahl. Gerade international wollen sie da diesen Kontext schaffen und sagen, Pax Romana, 117 ist die Jahreszahl, damit Leute das verstehen.
Könnte ja auch der 117. Teil der Serie sein.
Ja. Ja gut, da wären wir dann bei Final Fantasy höchstens oder so.
Ja.
Ja, und da gab es auch noch einen spannenden Faktor, über den ich auch mit dir dann nach dem Interview noch gesprochen habe, Fabiano, weil man hat es jetzt mittlerweile gesehen, sie haben auch das Logo verändert. Du hast schon es Rebrand genannt, Heiko, sie nennen es selber auch so. Sie haben das Logo verändert, es ist jetzt so ein sehr stilisiertes A im Anno. Und da haben wir uns im Vorhinein auch schon gefragt, wofür steht das? Ist das irgendein Geheimnis oder so? Naja, es steht tatsächlich für eben den Rebrand von Anno mit jetzt 3 Ziffern statt 4 und diesem neuen Logo. Und was total interessant ist, in der Präsentation hat die Brandmanagerin zu uns gesagt, ja, das soll jetzt ein bisschen die Identität von Anno darstellen, über, so lose gesagt, die nächsten 10 Jahre zum Beispiel. Und das fanden wir mysteriös, oder?
Ja, ich bin auch ganz ehrlich, mir haben sich so ein bisschen einfach aus Erfahrungen mit anderen Spielen auch die Zehennägel aufgestellt, als ich gehört habe, ja, hier ist jetzt unser Anno-Rebranding, unsere neue Brand-Identity. Das sind so Marketing-Schlagworte, wo es mir meistens kalt den Rücken runterläuft. Ich bin dann noch ein bisschen ein heimlicher Typ, der auch gerne seine Marken mag und immer ein bisschen vorsichtig ist, wenn da Sachen verändert werden. Aber es geht vor allem eben auch darum, wie gesagt, die internationale Community etwas mehr anzusprechen und ihnen mehr Kontext zu geben und ihnen eben dieses Logo dann auch zu präsentieren. Und diese 10 Jahre fand ich halt dahingehend interessant, weil es ein interessanter Zeitrahmen ist für Anno, weil man muss jetzt überlegen, diese Serie wird ja so im 6-5-Jahres-Rhythmus, glaube ich, veröffentlicht. Also Anno 1800 kam ja 2019 und jetzt haben wir 2024, 2025 kommt dann 117, das heißt, sind dann 6 Jahre, die vergangen sind. Ich glaube, davor waren es immer so 4-5 Jahre
weniger,
zwischen den Teilen.
Tatsächlich. Es waren tatsächlich meistens nur 3 Jahre. Also das ist wirklich jetzt mit der weiteste Abstand, den wir zwischen 2 Serienteilen haben. Was aber natürlich auch daran liegt, zum einen, dass die Produktionsqualität deutlich aufwendiger geworden ist bei einem Anno. Und zweitens, dass wir natürlich es geschafft haben, eben aus Anno auch ein Service-Game zu machen, erfolgreich, was natürlich auch Entwicklungskapazitäten bindet.
Genau, und das ist jetzt der Punkt, wenn man sich überlegt, okay, 10 Jahre, was heißt das? Heißt es dann, es soll in diesen 10 Jahren noch ein zweites Spiel rauskommen? Weil dieses Logo ist eigentlich sehr mit dem Gedanken entstanden, dass es zu dieser römischen Epoche passt. Also sie haben auch gesagt, das soll so ein bisschen, was die Farbgebung angeht, irgendwie angelehnt sein an die römischen Handwerker und auch in der Art und Weise, wie halt irgendwie mit Hammer und Meißel Buchstaben in den Marmor graviert wurden. Und es soll zwar ein bisschen römischen Stil haben, aber auch nicht zu klischeehaft. Das heißt, dieser römische Faktor war sehr wichtig, als sie dieses Logo designt haben, was jetzt wirklich das Anno-Logo sein soll für die nächsten 10 Jahre. Und dachte ich mir halt, okay, die nächsten 10 Jahre heißt es dann eher, ihr wollt dann erstmal in dieser antike Epoche bleiben? Oder heißt es, Pax Romana ist jetzt sogar darauf ausgelegt, noch länger unterstützt zu werden, als das bei Anno 1800 der Fall war? Das ist halt eine spannende Frage, wenn man sich überlegt, dass sie das eben auf so einen Zeitrahmen gerade in etwa festgelegt haben.
Ja, dritte Alternative, wir interpretieren da viel zu viel rein und es war einfach nur spät.
Sie machen einfach das A anders beim nächsten Serienteil. Also ich glaube schon, dass sie nicht mit 10-Jahres-Rhythmen rechnen. Wir haben ja zum ersten Mal auch einen neuen Creative Director jetzt. Also die letzten Serienteile war ja jeweils Dirk Rieger der Creative Director. Meines Wissens arbeitet der nach wie vor auch für Ubisoft. Und ich glaube nicht, dass der plötzlich Ego-Shooter entwickelt für sie. Also auch gut möglich, dass sie da durchaus auch bei den Teams unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Aber vielleicht kommen wir nochmal aufs Spiel zurück, nämlich das für mich Spannendste, als ich mir euer Interview angeschaut habe, war tatsächlich, dass sie uns verraten haben, dass man erstmals in der Serie die Startprovinz tatsächlich wählen kann. Bisher war es ja immer so, dass man in einer großen Session angefangen hat und hat sich von dort aus in kleinere Sessions vorangearbeitet und musste sich im Grunde genommen andere Sessions verdienen. Jetzt ist es wohl wirklich so, dass man eben entweder im nur so mittelerschlossenen Albion anfangen kann oder eben in Latium. Und das hat ja mannigfaltige Auswirkungen, wie sich das spielerisch irgendwie niederschlagen kann.
Wir wissen, dass die Komplexität, so sehr wir viele Anno-Spieler das total lieben und das genau für sie Anno auch haben, dass es so groß ist. Wir sprechen intern ganz oft so von einem Anno in Unseen Scale und Details, in, weil du halt wirklich von reinzoomen bis rauszoomen ein großes Empire am Ende haben wirst, das alles da irgendwie reinbringen. Wir wissen aber, dass für viele Spieler das ein Problem ist und dass gerade solche Schlüsselmomente wie du musst zu einer nächsten Insel gehen, du musst in die nächste Provinz mit reingehen und das alles, du musst dranbleiben, damit das Spiel weitergeht, dass das ein Problem ist. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir ansprechen werden. Und drum, das kommt das werdet ihr auch am Montag sehen. Es wird zum ersten Mal jetzt zum Beispiel möglich sein, dass man die Startprovinz aussuchen kann im Spiel. Und das heißt, du kannst als Spieler dir aussuchen, möchtest du in Albion oder Latium starten. Du kannst natürlich auch wieder ein Empire irgendwie bauen. Aber diese Wahl ist schon ein guter Faktor, um für Leute, die jetzt nicht so, die zum Beispiel zuerst die alte Welt, dann die neue Welt spielen müssen und das wird dann gleich richtig groß,
Das wollen wir dahingehend den Leuten liefern, dass sie diese Entscheidung früher treffen können, auch früher an den Content rankommen können, wenn sie möchten. Trotzdem aber, wenn sie eher traditionelle Anno-Spieler sind, die alles haben wollen, die alles in ihrer Welt integrieren wollen, diese Möglichkeit wird es weiterhin auch geben. Ja. Also drum, das ist so eine Sache, wo wir versuchen, die Komplexität im Spiel zu belassen, aber trotzdem versuchen, das Spiel dahingehend zu verbessern oder Optionen anzubieten, dass die Spieler sich leichter ihren Schwierigkeitsgrad oder ihre Challenge suchen können. Ja, das heißt, die Linearität ein bisschen aufbrechen und das Ganze ein bisschen modularer machen. Das ist generell so eine Richtung, die wir mehr im Spiel sehen wollen. Und zu deiner ersten Frage, was unserer Komplexität gefallen hat. Also uns, wir wissen, dass für sehr viele Spieler eben auch hier das Multi-Provinz oder Multi-Session oder Multi-Biom-Spiel, dass das sehr, sehr gut ankommt für viele, dass du halt eben nicht nur eine Stadt baust und auch nicht nur mehrere Inseln verbindest, sondern dass du auch in verschiedenen Biomen arbeiten kannst oder ein richtiges großes Netzwerk erschaffen kann. Diese Art von Komplexität wird es auch bei Anno Bonn 117 auch weiterhin geben.
Ja, noch spannender sogar. Sie haben ja sogar gesagt, dass es in der Theorie sogar möglich ist, dass man gar nicht wirklich gezwungen wird, in die andere Session überzuwechseln. Also diese klassische Anno-Wirtschaftsvorangehensweise war ja immer, irgendwann kommst du an den Punkt, da brauchst du eine Ware aus der neuen Welt, da brauchst du eine Ware aus dem Orient. Und jetzt ist es halt so, dass sie zumindest gesagt haben, dass man eben auch, um ein breiteres Publikum anzusprechen, um die Leute nicht zu sehr mit gezwungener Komplexität abzuschrecken, dass man gesagt hat, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, Leute die Entscheidung zu geben, will ich jetzt eher in Latium starten, will ich eher in Albion starten und da dann auch zu bleiben und trotzdem halt Spaß damit zu haben und nicht von dem Spiel im Prinzip genötigt zu werden. Das ist ein negatives Wort. Eigentlich ist es ja meiner Meinung nach ein Qualitätsmerkmal, dass die Spielmechanik so gut verzahnt ist, dass man dann eben ganz natürlich in eine andere Session gelangt. Aber das soll dann eben nicht mehr unbedingt Zwang sein, was einerseits sehr, sehr spannend klingt, aber eben auch so ein Punkt ist, wo ich glaube, dass bevor die Community das wirklich ausprobiert hat, sie sehr, sehr skeptisch sein wird, ob sie das überhaupt so haben wollen.
Ja, das war tatsächlich ein Punkt, da hast du ja auch mehrmals nachgefragt, weil du sicher sein wolltest, dass das tatsächlich so sein wird, weil dir das auch zu Recht irgendwie kurios vorkam, weil man es ja eigentlich nicht so gewohnt ist. Ne? Also seit es mehrere Sessions in Anno gibt, also quasi immer, war ja der Deal eigentlich, dass man gesagt hat, okay, man wird ab irgendeinem Punkt auch mehr oder weniger gezwungen dazu, zumindest wenn es um nicht DLC-Sessions geht, sondern ne, um die klassischen Maps, also Sessions, für alle, die es nicht wissen, meint, wenn man mehrere Karten hat, in dem Fall.
Wenn man gleichzeitig spielt, ne, gibt es seit 22.05.
Genau.
Also jetzt auch
genau.
Zwei Serien teilen. Ja,
nein, nein, immer.
Immer.
Ich meine, kann theoretisch auch sagen, bei 14.02 war der Orient irgendwie eine andere
Session. Ja, genau.
14.04, ja. Wäre der Orient noch sowas Ähnliches gewesen, aber da war es halt auf einer Karte und dann war es neue Bereiche. So ist es auch wieder bei 117, also die Struktur, was die Gebiete angeht, wird so bleiben wie bei Anno 18.
Und das ist tatsächlich so ein bisschen meine persönliche Enttäuschung, weil ich hatte tatsächlich gehofft, dass sie einen größeren Schritt eben machen, dass sie tatsächlich das Session-Gameplay aufgeben. Denn aus meiner Sicht hätte sich eigentlich der Pax Romana oder zumindest die Antike fantastisch für eine große einheitliche Map geeignet, nämlich das Mittelmeer, wo ja auch sehr unterschiedliche Kulturen auf einer Karte sind, sei es jetzt nur ne, die Ägypter oder die Griechen oder die logischerweise Römer oder die Phönizier, alle auch mit sehr unterschiedlichen historischen Schwerpunkten. Und mein Traum antike Anno wäre tatsächlich eins gewesen, in dem man unterschiedliche Völker spielt. Also die dann auf unterschiedliche, die dann vielleicht selbst nicht so tief sind, aber man hat eben mehr Breite und könnte in der Kampagne auch zwischen den Völkern eben wechseln und wäre auch für Multiplayer zum Beispiel sehr spannend gewesen, aber natürlich eine enorme Herausforderung und vielleicht auch ein Schritt zu viel. Es hätte für mich nur gut ins Setting gepasst. Und ich bin aber tatsächlich super gespannt, aber das wollten sie noch nicht verraten, ob man jetzt halt wirklich in beiden Sessions im Grunde genommen das gleiche Volk spielt, also eben diese wahrscheinlich dann die Römer. Weil wenn man das macht, dann muss es aus meiner Sicht trotzdem unterschiedliche spielerische Schwerpunkte geben. Und aus meiner Sicht teasert der Trailer das ja schon an. Denn klar ist, dass man auf einem Sumpf
wird es schwer sein, da sofort Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Also für mich spricht relativ viel dafür, dass es da in irgendeiner Form zum ersten Mal in der Anno-Serie auch eine Form von, nennt man das, Fabiano, Urbanmachung letzten Endes gibt. Also dass man tatsächlich auch die Landschaft überhaupt erstmal bewirtschaftbar macht und was in Rom oder in Latium mit Sicherheit eher nicht der Fall sein wird.
Ja, das hattest du ja sogar schon als Idee, Fabiano. Das hattest du ja vorher schon überlegt, ne? Weil du meintest, es gab es ja im kleinen Rahmen sogar schon im Land der Löwen, diese Urbanisierung oder Urbanmachung, wie die Experten sagen. Und genau, da hattest du ja sogar schon vorher überlegt, ob das eine Option ist, weil tatsächlich der Trailer sehr darauf hindeutet.
Ja, also ich habe auch Gedanken zu dem, was Heiko gesagt hat, was die verschiedenen Kulturen angeht. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen anguckt, was sie im Interview gesagt hat und ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dass wir da einer Sache auf der Spur sind, was die verschiedenen Fraktionen und Kulturen angeht. Weil sie haben explizit gesagt, ein Grund, warum Pax Romanum für sie eine spannende Epoche ist, ist eben, weil das Römische Reich vielfältig war. Also das Römische Reich hat eben viele verschiedene Kulturen in sich vereint. Und das war auch natürlich eine Verwaltungsherausforderung. Und Sie haben explizit gesagt, eine spannende Herausforderung des Settings war, sich damit zu beschäftigen, wie ein so großes Reich eigentlich funktioniert hat.
Es ist eigentlich ein mediterranes Reich, ja. Das heißt, das sind Leute aus drei Kontinenten, die da zusammen gelebt haben, ja, und ungefähr 20% der Weltbevölkerung haben dort drin gelebt. Und da mal festgestellt, dass dieser Bereich von denen, was haben wir nicht, wie war es überhaupt, so ein Reich zu stabilisieren? Wie haben die Leute zusammengearbeitet mit ihren unterschiedlichsten Bedürfnissen, Kulturen, mit den Hintergründen, die sie haben? Das fanden wir einen ganz spannenden Winkel, dieses Thema anzugehen. Rom wird das sonst immer sehr oft als so ein Italien-Ding beschrieben, das sehr fokussiert ist auf militärische Fantasien und so, und aber zu schauen, aber Moment mal, das war ein Empire, das über 200 Jahre stabil war. Wie haben die das überhaupt so gehalten und gemacht?
Und dazu gehören eben Sachen, wie dass die Römer ja gar nicht dazu übergegangen sind zu sagen, okay, wir haben jetzt hier Gallien erobert, jetzt sitzen wir an die Spitze jedes Dorfes, setzen jetzt unseren eigenen Statthalter, der da die römische Kultur verbreitet. Das haben die Römer nicht gemacht. Die haben gesagt, ey, du Häuptling, hast du Bock für uns zu arbeiten? Okay. Du machst alles so wie vorher, aber wenn wir irgendwie Steuern einsammeln wollen oder wenn wir sagen, mach das mal anders, dann machst du das anders, aber du bleibst Häuptling. Die haben halt im Prinzip die Kulturen sich angeeignet und dann über Jahre und Jahre und Jahre und über Legionen und Verwaltung dafür gesorgt, dass sich die Provinzen dem Römischen Reich angeglichen haben. Aber die sind da nicht so invasiv gewesen. Das heißt, die, abgesehen davon, dass sie invasorisch erobert haben, aber kulturell haben sie so ein bisschen so für sich gelassen. Und ich glaube deshalb, weil sie das so auch angedeutet haben, dass sie diesen Verwaltungsaspekt spannend finden und dass sie spannend finden, wie die Diplomatie abgelaufen ist, auch im Römischen Reich, und die Politik, dass das ein wichtiger Aspekt sein wird, wie die Völker, im Prinzip die Kulturen an den verschiedenen Orten miteinander zurechtkommen, dass sie da auch verschiedene Aufgaben haben werden. So habe ich das zumindest rausgehört, dass es schon einen Unterschied machen wird, ob du in Gallien dein Dorf hast oder halt in Albion oder im Herzland, ja, in Italien, in Latium, dass du da ein ganz anderes Klientel bedienst, ganz andere Bedürfnisse, ja, ein Schlagwort für Anno 1800, andere Bedürfnisse werden die verschiedenen Kulturen, glaube ich, auf jeden Fall mitbringen. Und ich glaube, so ein bisschen das, was Heiko sich vorgestellt hat, mit man spielt eine andere Fraktion, wird da durchschimmern. Und natürlich, ich bin mir sehr, sehr sicher, sie gehen davon aus, dadurch, dass das Römische Reich so viele Kulturen in sich vereinnahmt hat, dass wir da so Sachen wie Ägypten, der Nahe Osten, Hispanien und so etwas, werden wir alles noch sehen, bin ich mir recht sicher.
Angedeutet oder beziehungsweise diese Grundherausforderung ist ja auch nicht neu in Anno. Die gab es ja schon in 1503. Über die Umsetzung kann man streiten, aber auch dort gab es ja schon die unterschiedlichsten, ja, KI-gesteuerten Völker, mit denen man interagieren konnte, was in Anno 1503 aus meiner Sicht zumindest nicht so gut gelungen war. Mhm. Aber es ist zumindest etwas, was der Serie jetzt nicht komplett fremd ist. Aber ich persönlich hoffe, dass es tatsächlich eher in die 1404 oder eben Land der Löwen-Richtung geht, dass man also auch tatsächlich, wenn man mit diesen Völkern interagiert, eben auch tatsächlich eigene Spielmechanismen hat und Produktionsketten. Ich glaube auch tatsächlich, dass das jetzt von der reinen Spielmechanik her nicht so die große Herausforderung ist, weil im Grunde genommen ist das, sind die Spielbestandteile von Anno ja darauf ausgelegt, sehr sandboxig zu arbeiten und bauen sie halt den Handel aus. Ja, okay, ich kann es nicht selber herstellen, aber dann hole ich mir halt die Felle aus dem Norden mit Handel oder eben den Wein aus dem Süden. Dafür muss ich ihn nicht zwingend selber anbauen. Also rein von der Spielmechanik ist es darauf ausgelegt. Interessanter finde ich tatsächlich, ob sich die Wahl der Startsession auf die, ich sag mal, Friedfertigkeit des Spiels auswirkt. Denn während des römischen Friedens war ja tatsächlich Rom innenpolitisch, wie der Name sagt, befriedet. Also da gab es nicht viele Konflikte. Ägypten war meines Wissens zu dem Zeitpunkt, das weißt du besser, aber ich glaube auch erobert, sprich Mittelmeer von Piraten mal abgesehen, die es hoffentlich bestimmt auch wieder geben wird, eher auch ein ruhiger Raum, aber Kassala gab es eben im Norden, ne? Sowohl am Hadrian's Wall, am Limes, mit den Germanen, mit den Galliern, da war halt permanent Action angesagt und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie das umsetzen.
Ja. Um diese ganze Session-Geschichte und Kulturengeschichte mal so ein bisschen einzufangen und vielleicht zu strukturieren, was wir wissen und was wir zumindest sicher vermuten. Also ich würde auch fest davon ausgehen, dass wir hier, wenn wir von zwei Start-Sessions, einmal im keltischen Bereich und einmal im römisch-antiken Bereich sprechen, dass wir da von verschiedenen Kulturen sprechen, sehr, sehr ähnlich, wie wir sie aus 1800 zum Beispiel kennen, ne, mit Entbesa und ihrer eigenen Bevölkerung, mit der neuen Welt und der eigenen Bevölkerung und natürlich klassisch der alten Welt. Warum es halt so interessant ist, ne? Ihr habt da schon viel drüber jetzt fallen gelassen, was so die Optionen sind. Entweder sind die wirklich komplett irgendwie getrennt voneinander, also wenn die wenn der Creative Director gesagt hat, ja, man kann sich aussuchen, mit welcher Session man startet und man muss auch nicht in der anderen Session spielen. Er hat explizit auch gesagt, man kann sich da seinen eigenen Schwierigkeitsgrad schaffen quasi. Das ist natürlich ein, sag ich mal, Annähern an die Community, aber auch wieder ein Erschließen einer größeren Community, weil das eine heiße Debatte war in 1800, sind es zu viele Sessions oder doch zu wenig? Haben wir auch drüber gesprochen, ne? Weil viele sagen, mein Gott, ich hätte auch noch zwei Sessions genommen und andere haben gesagt, das ist mir zu viel. Weil bei 1800 ignorieren ja auch immer alle, völlig zu Recht, kann ich komplett nachvollziehen, dass man nicht jeden DLC braucht, theoretisch. Aber wer spielt denn so? Also natürlich wollen wir alle DLCs. Und da wurde dann viel drüber geredet, ob das jetzt zu viel ist oder nicht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, weil wir haben sie auch gefragt, ob wir dann natürlich auch später wieder mit mehr Sessions rechnen können, ob da welche dazukommen. Und sie haben es nicht final bestätigt, aber es klang so, als würden sie erstmal damit rechnen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. So
sie wären ja auch schön blöd, wenn sie das nicht tun werden. Das war ja das Erfolgsmodell von Anno 1800, mit denen es ihnen gelungen ist, ein Spiel so lange am Leben zu halten. Und ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Anno 1800 ist nach wie vor permanent bei GameStar.de unter den 10 meistgesuchten Spielen. Also das, und das halt seit Release. Das ist unfassbar. Das habe ich so in meiner jetzt dann doch schon recht fortgeschrittenen Zeit bei GameStar in der Form noch nicht erlebt. Und da wären sie einfach komplett bescheuert, wenn sie das nicht auch so weiter verfolgen würden von der Struktur des Spiels. Was ich mich tatsächlich noch frage, und was diese Wahl der Startprovinz mit sich bringt, ist ja, wie gehen Sie das Kampagnenthema an? Das können Sie dann nicht mehr aus meiner Sicht so machen, wie Sie es bisher oder zumindest in 2205 und 1800 gemacht haben, wo ja die Kampagne integriert war. Aber um etwas zu integrieren, musst du ja relativ klar wissen, ja, wo fängt die Person an zu spielen? Was wird in den ersten Stunden passieren? Und jetzt haben sie also, entweder gibt's die Option, dass sie zweimal eine integrierte Kampagne machen, also dass es zwei Kampagnen geben wird, die sich dann ins Endlosspiel integrieren. Das wäre meine Vermutung eher. Variante 2 wäre natürlich, dass sie wieder die Kampagne extrahieren und als getrennten Spielmodus machen, wie es eben schon in 1701 oder 1404 oder 2070 der Fall war.
Was ich mir da vorstellen kann, ist, dass sie ja grundsätzlich natürlich davon ausgehen oder hoffen, dass die meisten Leute in beiden Sessions spielen werden. Ich meine, wer würde wirklich sagen, nee, passt schon, ich spiel nur bei den Kelten, das reicht mir. Mit Römern kann ich nichts anfangen. Olivenöl, na, ist nicht so meins, was weiß ich, was die Gründe sind. Sie werden ja davon ausgehen, dass man beide Sessions spielt. Und vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, weil Sie haben auf jeden Fall gesagt, Sie werden wieder einen großen Fokus auf Story haben, weil das in Ihrer Identität liegt. Also es wird irgendeine Kampagne in irgendeiner Form geben. Aber es ist vielleicht gar nicht so aufwendig. Sie haben vielleicht einfach einen Storyteil, der sich in der einen Session abspielt und einen Storyteil, der sich in der anderen Session abspielt, die nicht zwangsläufig aufeinander aufbauen, sondern die du in einer beliebigen Reihenfolge erlebst.
So wie es dann mit den DLCs ja letzten Endes auch war, ne? Land der Löwen-Kampagne konnte man ja spielen, musste man nicht spielen oder eben auch die Polarzone. Also, dass sie zwei unterschiedliche Kampagnen eben erzählen, die dann getriggert werden, je nachdem, ob man da reingeht. Aber das würde ehrlich gesagt wieder dafür sprechen, weil dann müsste es wieder unterschiedliche Spielmechanismen geben in den unterschiedlichen Sessions. Weil sie können ja nicht zweimal bei Null anfangen. Das wäre dann ja auch zumindest spielmechanisch sehr, sehr langweilig.
Ja.
Ich glaube ja auch, dass diese ganze Herangehensweise in Richtung, ja, ihr könnt auch nur in einer Session spielen, durchaus auch etwas ist, was sehr, sehr zuträglich dafür ist, wenn sie sagen, wir wollen noch mehr Sessions haben als in Anno 1800. Weil ich verstehe, dass Leute gesagt haben, Anno 1800, langsam wird's ein bisschen viel. Langsam kann ich das nicht mehr alles verwalten. Aber wenn sie es schaffen, da anscheinend eine Spielmechanik, einen Unterbau zu haben, der letztlich dafür sorgt, dass es durchaus Spaß macht, eben nicht immer alle Sessions besiedeln zu müssen, sondern eben zu sagen, ich bleibe jetzt hier oder ich fange auch in der neuen DLC-Session an. Sagen wir, sie bringen einen DLC raus, Ägypten, und dann kannst du einfach sagen, ich fange in Ägypten direkt an. Das ist ein neuer DLC, er ist jetzt da. Ich will jetzt nicht wieder erst neu anfangen und mich hocharbeiten und dann da irgendwann hinfahren. Ich will direkt in Ägypten starten. Und ich glaube, das wird ihnen auch viele Möglichkeiten geben zu sagen, ey, wenn ihr keinen Bock drauf habt, dass euer Anno immer größer wird, dann lasst es halt einfach. Aber wir können es theoretisch grenzenlos erweitern, weil alles autark ist und nicht so extrem aufeinander einwirkt. Die Schattenseite davon ist halt, dass die Leute gerne hätten, dass Sachen aufeinander einwirken.
Exakt. Ich glaube, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte mit meinem kein Mensch spielt Anno ohne alle DLCs oder sucht sich nur die er haben will. Das stimmt natürlich nicht. Es funktioniert tatsächlich gut, aber natürlich, wenn Fans darüber diskutieren, sind es oft Leute, die gern alles, die komplette Anno-Erfahrung haben wollen oder auch haben. Und ich bin da komplett bei dir. Ich glaube, dass das natürlich gut laufen oder schief gehen kann. Da können wir zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich sagen, wie gut sie das hinkriegen. Aber ich glaube auch, dass es nicht nur dieser Faktor ist von, wir wollen auch neue Leute abholen und wollen irgendwie, dass es möglichst zugänglich und möglichst einfach ist, was manchmal eine gute Sache ist, aber ja auch viel diskutiert wird, gerade bei komplexen Spielen wie Strategiespielen. Wollen wir es wirklich einfacher haben? Wollen wir wirklich den Schwierigkeitsgrad runtergeschraubt haben? Wollen wir wirklich diese Option haben? Ist das wirklich was wir haben wollen? Sondern es ist nicht nur dieses, wir wollen auch neue Leute abholen, auch international vielleicht Leute, die mit Anno sich noch gar nicht auskennen, sondern was genau du gesagt hast, das ist einfach ein Zugeständnis, glaube ich, und auch vielleicht schon der Grundstein dafür, dass sie wieder mehr Sessions einbauen wollen. Weil ich glaube, was halt hauptsächlich kritisiert wurde an den vielen Sessions in 1800, war ja gar nicht unbedingt, dass es grundsätzlich zu viele Sessions sind, sondern dass man, je nachdem, wann man einsteigt, wann man sich vielleicht den neuen DLC holt oder ob man direkt mit allen startet, es gar nicht so leicht hat, das alles unter einen Hut zu kriegen. Weil oft, auch je nach Schwierigkeitsgrad und je nach DLC, auch wieder super kompliziert, aber oft ist es ja so gewesen, dass du erstmal in deiner Welt irgendwas machst und du musst einen bestimmten Punkt erreichen, zum Beispiel sagen wir mal 1000 Ingenieure oder so auf einer Insel haben, dann wird irgendwie ein DLC freigeschaltet, dann machst du in der Regel eine Expedition auf die neue Karte und dann kannst du dich da breit machen und hast da eine kleine Kampagne, die dir die neuen Mechaniken erklärt und vielleicht die neue Bevölkerungsschicht, wenn es eine gibt. So, und das ist ja grundsätzlich schön und gut, aber was halt einfach sehr oft passiert ist, ist, dass man irgendwann sehr, sehr spät dahin gefahren ist, weil man zum Beispiel ein gemütlicher Bauer ist, so wie ich. Oder weil man einfach, keine Ahnung, erstmal, weil man irgendwie direkt mit allen DLCs startet und erstmal eine Weile braucht, bis man das freischaltet und so weiter. Es gibt viele gute Gründe dafür. Und dann kommt man da an und oft hat sich die KI schon komplett breit gemacht. Man kommt irgendwie gefühlt an einem falschen Zeitpunkt da an, weil es irgendwie zu schwer oder zu leicht potenziell ist. Und es ist gar nicht so leicht, da den Sweet Spot zu finden, wann man da ankommen sollte, damit es sich gut anfühlt. Und ich glaube, da rührt hauptsächlich die Kritik her. Wenn Sie das jetzt abfangen würden, lange Rede, kurzer Sinn, indem Sie sagen, die Sessions sind alle ein bisschen autarker und wir probieren das erstmal mit zweien aus, um vielleicht noch 2, 3, 4 nachzuliefern, dann wäre das eine gute Sache.
Mic drop.
So, mehr haben wir nicht. Macht's gut.
Ja, das stimmt. Also meine Sorge ist ja da auch eher nur, ich weiß, das Spiel kommt von Ubisoft. Und ich weiß, dass Ubisoft sehr groß darin ist, das Bedürfnis zu haben, Dinge in Spielen optional zu machen und eben viele Leute anzusprechen und zu sagen, ey, ihr könnt das alles machen, wir haben das alles immer noch drin, wir wissen, ihr wollt diese Komplexität haben, aber manche Leute wollen die nicht haben, also machen wir die Komplexität optional. Und das kann bei Strategiespielen, finde ich, sehr schnell nach hinten losgehen. Wir haben das bei Siedler gesehen, wo sie dann auch angefangen haben, wirklich Warenketten optional zu machen, weil sie sich gesagt haben, ey, wenn ihr keinen Bock darauf habt, Nahrung zu produzieren, dann gibt's ja, halt dann vergesst die, da gibt's halt, die Leute leben halt auch von Wasser und Luft, alles gut. Aber das macht halt das Spiel belanglos. Und das ist halt meine Sorge, dass sie eben in dem Versuch, so Sachen optional zu machen, die ganzen tollen, verzahnten Warenketten belanglos machen. Und das ist meine große Sorge, was das angeht.
Die Sorge teile ich tatsächlich überhaupt nicht. Und zwar, weil sie uns ja im Interview schon bestätigt haben, dass sie am Community-Prinzip festhalten werden. Von Anno 1800 mit der Anno Union. Das werden sie beibehalten. Also sie werden die Community früh mit an Bord holen und Internationalisierung hin oder her, der Kern der Anno-Community, wo es ja wirklich das Proven Concept gibt, denn das muss man ja auch dem Team die Credits geben, das hat ja wunderbar funktioniert. Also auch dieses Back and Forth, ich schon voll Marketing-Englisch hier, aber dieser Austausch mit der Community, auch die Transparenz in der Kommunikation. Wir erinnern uns an die Diskussionen zu den gestrichenen Landschlachten bei Anno 1800 zum Beispiel, dass es nur Seeschlachten gäbe. Auch da, ne, da gab es ja Diskussionen. Und sie haben es ja auch sehr, sehr deutlich gesagt, sie werden Anno nicht runterdummeln. Also sie werden, sie haben den Anspruch, sie sagen, haben auch klar gesagt, wir können mit Anno 117 nicht auf Anhieb den gleichen Komplexitätsgrad haben wie Anno 1800 nach 5 Jahren. Das wird nicht passieren.
Klar.
Aber sie sagen, es wird ein großes Anno, es wird ein vollwertiges Anno. Sie sagen, wir werden wieder sehr eng mit der Community zusammenarbeiten und deswegen gehe ich schon davon aus, dass sie da das Thema Komplexität nicht vernachlässigen werden, zumal ja eine tatsächlich große unbesungene Stärke von Anno schon seit jeher ist, die Konfigurationsmöglichkeiten, die man zu Partiebeginn hat. Also und allein dadurch lässt sich ja vieles schon abfedern und eben sagen, okay, du willst nicht von der KI genervt werden, dann schalt sie halt ab. Oder du möchtest ganz viele Ressourcen haben, dann schalt sie halt zu. Also da hat man ja schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Aber auch allein schon deshalb, weil sie ja eben Minimum wieder mit einem 4-5-Jahres-Post-Release-Plan arbeiten werden. Das geht ja nicht, wenn sie alles komplett runterziehen. Zumindest nicht bei einem Aufbauspiel. Ja?
Ja.
Bei einem Action-Adventure kannst du einfach neue Story-Episoden ranklatschen. Bei einem Aufbauspiel geht das nicht. Das heißt, du musst aus der Spielmechanik mehr herausholen. Und deswegen bin ich da schon sehr, sehr zuversichtlich, dass sie da jetzt an und nicht weichspülen werden.
Ja, wir kommen zu vielen Aspekten, die du gerade angerissen hast, gleich auch nochmal zurück, würde ich sagen. Einmal kurz, um überhaupt den Fakt nochmal klarzustellen, wenn wir hier die ganze Zeit über Seasons und Zukunft und so weiter reden, haben wir natürlich auch gefragt, wie es aussieht mit Seasons. Und sie haben gesagt, klar, das ist was, worüber sie aktiv nachdenken, womit sie teilweise planen, aber es ist nichts, was sie jetzt zu diesem Zeitpunkt schon bestätigen könnten, dass es auf jeden Fall wieder Seasons geben würde oder wie viele. Aber sie klangen im Interview, vielleicht blende ich es gleich auch nochmal ein, den O-Ton, sehr positiv, weil sie gesagt haben, natürlich haben sie extrem positive Erfahrungen bei 1800 gemacht. Und natürlich behalten sie sich das als Option.
Ich meine, das sind schon Überlegungen, die wir anstellen. Wir finden auch, dass das Season-Prinzip gut funktioniert hat für 1800. Wir fanden auch, das fand ein sehr faires Modell. Es hat jetzt nicht nur für uns Developer gut funktioniert, sondern auch für die Fans draußen. Darum haben wir das auf alle Fälle auch im Blick. Und aber was genau, wie wir damit umgehen, was nach dem Release passiert, das ist noch zu früh, um dort jetzt konkrete Informationen zu geben. Mhm.
Deswegen, um zurückzukommen zu dem, was du gerade meintest mit dem Community-Aspekt, dass sie mit der Community arbeiten. Wir werden Anno 1800 jetzt erstmal in einer fast schon Probierphase erleben. Ich glaube nicht in einem Sinne wie, das ist Early Access und das ist nicht fertig, sondern genau wie es bei 1800 war. Sie tasten sich an Dinge ran. Sie haben sich bei 1800 schon an viele, viele Dinge herangetastet, was man gesehen hat an den fast 20 Game-Updates, die es irgendwie gab im Laufe der Jahre, die alle kostenlos waren, die teilweise wirklich große Sachen verändert haben, Sachen gratis hinzugefügt haben, zig neue Items irgendwie einfach geschenkt haben und so Sachen wie auch die Lebensqualitätsbedürfnisse kamen einfach gratis dazu und so weiter. Das heißt, sie werden auch jetzt wieder natürlich mit dem ganzen geballten Wissen von 1800 aber auch wieder wahrscheinlich in so eine Art Probierphase starten, wo sie sagen, gut, das ist jetzt erstmal, was wir hier machen. Und jetzt probieren wir zum Beispiel aus, wie läuft das mit den zwei unterschiedlichen Sessions, die ihr euch aussuchen könnt. Was sagt die Community dazu? Wie interagiert sie damit? Was bekommen wir für Feedback? Und dann werden sie basierend darauf eben entscheiden, wahrscheinlich, ne, wird es wieder Seasons geben, wird es mehr Sessions geben? Wie machen wir weiter mit diesem vielleicht autarkeren Session-System und so weiter? Das heißt, das wird ein lebendes, atmendes Objekt im besten Falle. Und daraufhin wird sich dann eben auch entscheiden, wie viele Seasons wir wieder bekommen. Ich kann an der Stelle nochmal, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, mein letztes Interview zu Anno 1800 tatsächlich empfehlen. Man sollte meinen, das ist jetzt nicht mehr aktuell, aber es ist aktueller denn je, weil genau da habe ich ja mit auch zwei Entwicklern, mit Oliver und Bastian, darüber gesprochen, wie die letzten vier Seasons von 1800 abgelaufen sind. Und da haben sie so viele spannende Einblicke gegeben, wie überhaupt Entscheidungen getroffen wurden für die Seasons. Kann man so viel ableiten, auch für das nächste Anno, dass sie selber nie wussten nach einer Season, dass sie überhaupt nochmal weitermachen. Sie haben erstmal geguckt, Season raus, erstmal schauen, wie kommt's an, wie gehen die Leute damit um, was sind vielleicht noch Wünsche, die offen sind und so weiter. Und
wie verkauft darauf es dann sich gesagt, auch?
Klar, verkauft es sich. Auch darauf wird natürlich vieles fußen, fast alles. Und dann werden sie halt am Ende sagen, gut, wir machen noch eine zweite. Und dann haben sie gesagt, na gut, komm, eine dritte machen wir noch. Und dann haben sie gesagt, mein Gott, ich weiß doch auch nicht. Okay, wir machen noch eine vierte. Und anscheinend war die Entscheidung auch gar nicht so leicht, keine fünfte mehr zu machen. Also alles sehr, sehr spannend.
Ich habe das hier bei mir, ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, es gab fünf oder so. Es hat sich bei mir in meinem Kopf alles mittlerweile...
Hast du das gesagt?
Ich glaube, naja. Ja, es hat sich alles...
Ist mir auch aufgefallen. Man kann den Release... als erstes Season zählen und dann alle anderen.
Aber man darf auch bei Anno 1800 nicht vergessen, das war ja schon auch zum Release ein fettes Paket mit unglaublich viel, was drin gesteckt hat. Und so wie es klang, ist auch das ja der Plan für Anno 117. Also dass sie da schon einen sehr den Plan haben, zum Release ein vollwertiges Spiel zu machen. Ja. Was vielleicht noch ein Aspekt ist, den wir hier noch besprechen können, weil auch das ist jetzt ja bestätigt. Und auch das ist, ein zum ersten Mal in der Anno-Serie der Fall ist, dass es direkt ab Start Multiplattform sein wird. Und auch das kann ich mir vorstellen, wird ja durchaus bei den einen oder anderen Anno-Traditionalisten Sorgen auslösen. Es sei denn, vielleicht mal hat die sehr, sehr gute Konsolenversion von Anno 1800 gespielt, aber auch dazu habt ihr ja Fragen gestellt.
Ja, ich habe das explizit noch als letzte Frage hinten dran gehängt, weil ich dachte, das muss ich noch fragen. Einfach weil es für mich, glaube ich, sehr wichtig ist, einfach zu wissen, diese Gewissheit zu haben, wie betrachten Sie jetzt Anno 1800, wie entwickeln Sie das mit im Hinblick darauf, dass die Konsolenversionen kommen. Auch hier wieder, ich bin manchmal ein gebranntes Kind, was das angeht. Ich habe eben schon erlebt, was mit Spielereien passiert, wo dann plötzlich die Konsolen im Fokus sind und wo man dann merkt, okay, irgendwas fühlt sich dann nicht mehr richtig an, so aus der PC-Perspektive. Und deswegen bin ich ja vor allem gut gestimmt, dass sie diese Konsolenversion von Anno 1800 rausgebracht haben, weil das war ein super smarter Move. Sie haben eben erstmal geguckt, funktioniert Anno in einer perfekten Variante in Anno 1800, funktioniert das als Konsolenversion? Und es funktioniert. Es ist ein Spiel, das auf den Konsolen gespielt werden kann. Ich persönlich mache es nicht so gern, aber ich habe es gespielt und gemerkt, dass es funktioniert. Und die Leute haben auch gesehen, also die Entwickler haben gesehen, sie haben Statistiken, das wird auf den Konsolen nicht großartig anders gespielt als auf dem PC. Da meinten sie, sie haben dieselben wahnsinnigen Statistiken und Details gesehen, wie die Leute auf den Konsolen ihre Städte bauen, wie lang sie das auch spielen, mit was für einer Detailverliebtheit. Das heißt, auf den Konsolen funktioniert Anno 1800, auch wenn es sehr komplex ist, halt Anno insgesamt, aber auch Anno 1800, auch wenn es sehr komplex ist, auch auf den Konsolen funktioniert es gut. Da haben sie jetzt diesen Testcase. Und jetzt entwickeln sie eben Anno 117 von Beginn an so, dass sie wissen, okay, es wird auch auf die Konsolen, auf den Konsolen erscheinen. Es ist kein Gedanke, der sie in der Grundgestaltung des Spiels nicht betrifft, sondern es wird von Anfang an dahingehend mitgedacht. Allerdings auch nicht so, dass der PC unwichtig wird, sondern sie wissen, dass ihre Kern-Community auf dem PC spielt. Sie wissen, dass da alles funktionieren muss. Und das haben sie auch gesagt. Sie haben gesagt, die PC-Version muss top sein. Es kann nicht sein, dass die Konsolen, die da jetzt mitgedacht werden, die PC-Version in irgendeiner Form runterziehen oder belanglos oder zu wenig komplex machen, sondern das muss funktionieren. Aber die Konsolenversionen müssen eben auch funktionieren und sie können funktionieren. Und dann gibt es halt eben Gedanken, die man sich anders macht, aber nicht unbedingt in dem Sinne, dass Sachen weniger komplex werden, sondern im Sinne, wie gestalten wir diese UI, wie gestalten wir das Interface, wie gestalten wir die Bedienungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Also es hat mich schon recht beruhigt, als ich gefragt habe, wie sie die Konsolensache angehen und was dann ihr Standpunkt dazu war, weil sie eben gesagt haben, sie haben gesehen, dass es gehen kann, dass es auch komplex sein kann. Und da habe ich dann zum Beispiel auch mehr Hoffnungen als bei einem Siedler Neue Allianzen, wo es vorher keinen Case gab, wie Siedler auf den Konsolen funktioniert.
Ja, nur um es mal gesagt zu haben, damit wir es nicht unter den Tisch kehren Leute sich beschweren. Die einzige Kritik, die es an der Konsolenversion ja gab, war, dass es da eben diese Add-on-Problematik gab, dass man eben Add-ons nicht auf den Konsolen spielen konnte. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das natürlich was war, was nochmal sehr viel Aufwand gewesen wäre jetzt bei 1800, wo sie vielleicht gesagt haben am Anfang, gut, das können wir jetzt einfach gerade nicht leisten, weil sie ja zu dem Zeitpunkt offenbar auch schon an 117 gearbeitet haben etc. Und ja auch noch 1800 auf dem PC weiterentwickelt wurde. Ah, da gehe ich jetzt mal fest davon aus, dass sie das dann in diesem Fall bei 117 auch ausmerzen
das
werden.
Das haben sie euch gegenüber ja im Grunde genommen dadurch bestätigt, dass sie gesagt haben, dass es jetzt eine Parallelentwicklung ist. Ja. Während es bei Anno 1800 ja ein nachträgliches, auch sie haben es ja sogar im Interview so ein bisschen als, ja, sie haben es nicht als Experiment bezeichnet, aber es kam.
Testbett haben sie gesagt.
So, ne? Also schon so, hey, wir probieren das mal aus, funktioniert das? Und wenn es nicht hinhaut, ist es jetzt auch nicht super schlimm, weil wir ja mit Anno 1800 auf dem PC einfach so ein konstantes Verkaufsbrett haben, dass sich einfach auch das finanzielle Risiko für sie mit der Konsolenversion in sehr, sehr engen Grenzen gehalten hat. Und ich gehe fest davon aus, und im Grunde genommen haben sie es ja auch so im Interview mehr oder weniger bestätigt, dass es tatsächlich, wie du schon sagst, ne, ein Testbett war. Kriegen wir das mit Anno hin? Können wir es beim nächsten Serienteil von Anfang an mitdenken.
Ja, absolut. Okay. Ich habe auch noch eine Sache unbedingt wissen wollen, weil die hat mir total auf der Seele gebrannt, weil ich weiß, dass das eine Sache, also eine der größten Sachen war, die polarisiert an Anno. Und eine der größten Fragen war, die immer wieder aufkommen, ob sie das irgendwann mal ändern. Und viele Leute haben sich das gewünscht und viele Leute haben gesagt, Gott bewahre, mach das bloß nicht. Es geht natürlich um das Schachbrettraster von Anno. Das seit immer schon, diesmal tatsächlich, habe ich nicht nur so gesagt, tatsächlich seit immer Anno ausgemacht hat und das sie auch immer beibehalten haben. Und ich persönlich gehöre zu der Fraktion, die sagt, ich verstehe komplett die Kritik daran, gerade visuell, aber für mich wäre es kein Anno mehr, wenn sie das nicht mehr machen würden. Und für mich ist das so ein integraler Bestandteil der spielerischen Identität von Anno. Also man müsste alles, fast alles verändern, was Anno ausmacht. Wenn man es wirklich komplett weglassen würde, sagen wir mal Richtung Männerlords, das komplett frei gestaltbar machen würde, das wäre ein komplett anderes Spiel. Und warum ich das sage, ne, für alle, die jetzt vielleicht zum Beispiel noch nie Anno gespielt haben, dieses ganze Puzzeln auf der Karte, dieses ganze, ich gucke, wie groß ein Gebäude ist und wie lang und wie kurz es ist und wo kann ich das an andere passende Gebäude angrenzen, wie puzzle ich das, wie mache ich das so Tetris-artig zusammen zum perfekten Stichwort Layout. Layout ist, glaube ich, das meistgesuchteste Wort bei Anno 1800. das ist unglaublich relevant, weil auch am Ende Anno eigentlich kein City-Builder ist, sondern es ist eigentlich, wie soll man sagen, ein Stadtpuzzler, ein Stadtpuzzlespiel, wo es viel um Platzmanagement geht und ja auch um Versorgungsmechaniken, die teilweise wirklich auf dieses Muster ausgelegt sind. Also zum Beispiel zu sagen, klar, es gibt auch dieses diesen Radius, sag ich mal, der so fake rund einen Radius ergibt, aber am Ende bezieht sich das alles auf Felder. Die meisten Gebäude sagen zum Beispiel, ich versorge x Schritte, also x Felder mit Weg versorgt. Und wenn es ein besserer Weg ist als der reine Feldweg, nämlich der Steinweg, dann versorge ich vielleicht nochmal 10% weiter oder so, weil es eine bessere Straße ist. Und mein Gott, es würde sich alles ändern. So, Und natürlich musste ich das fragen im Interview. Und ich bin so gespannt, warum du schmunzelst, Heiko. Du musst es mir gleich verraten. Und ich habe das natürlich gefragt im Interview. Das Lustige ist, eigentlich haben sie es in der Präsentation vorher schon ein bisschen verraten, dass es zumindest wieder ein Raster geben wird. Weil da haben sie gesagt, das ist dir messerscharf aufgefallen, Fabiano, dass dieses neue Logo, das sie haben, sich eben an viele Dinge orientiert, die Anno ausmacht und so weiter, die seine Identität ausmachen, und dass dieses Logo so symmetrisch sei, sei so ein Kopfnicken in Richtung des Rasters von Anno. Und da dachte man sich schon so, okay, es wird irgendwie drin sein. Aber jetzt kommt das Kuriose. Ich habe dann gefragt, ob da in irgendeiner Form eine Reform geplant ist, wie viele Leute es sich mal gewünscht haben. Und da waren sie noch sehr zurückhaltend, haben gesagt, da können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nichts sagen. Es wird auf jeden Fall noch mal mehr dazu geben, aber ist jetzt noch nicht der Moment dafür. Also, Theorie, es wird weiterhin ein Raster geben, aber möglicherweise werden sie was daran ändern.
Also, warum ich geschmunzelt habe, ist, also zum einen, ich bin komplett bei dir, Anno oder ohne Raster, ich kann es mir auch nur sehr schwer vorstellen, weil es müsste in vieler Hinsicht ein anderes Spielprinzip sein. Aber mein Schmunzeln bezog sich darauf, dass es natürlich, dass sie das perfekte Setting fürs Schachbrettmuster gewählt haben. Denn korrigiere mich gern, aber nach meinen Asterix-Kenntnissen haben Römer ja durchaus sehr schematisch auch ihre Städte geplant und eben nicht in Kurven gedacht. Also da sind ja auch wirklich Städte im wahrsten Sinne des Wortes, gerade weil sie auch in andere Kulturen ja reingegangen sind, am Reißbrett entstanden, was ja da sehr, sehr gut zu Anno passt. Was ich mir vorstellen kann, weil es ist mir auch aufgefallen, dass sie da so ein bisschen sich nicht festlegen wollten bei der Frage, was auch nichts heißen muss. Ja, also das ist wirklich pure Spekulation, was ich hier äußere. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht eine Zweiteilung geben könnte zwischen römischen Siedlungen und dass sie vielleicht bei kleineren Siedlungen, die jetzt von Stämmen oder von eben anderen Völkern eben sind, dass es da vielleicht eine Alternativlösung geben könnte. Also weil es zum Setting passen würde und sei es auch nur komplett blöd gedacht, auch hier wieder Asterix wissen, ja, das waren ja Dörfer, ja, und dieses, ich setze mal irgendwo einfach ein Dorf hin, das ist dann schön und hat schon kleine Wege und hat schon eine gewisse Infrastruktur quasi mitgebracht, das könnte ich mir vorstellen, also das ist da vielleicht jetzt nicht, ich glaube nicht daran, dass man da jetzt großartig Wege malen wird, es ist kein Siedler, das will es auch nicht sein, aber dass es vielleicht organischere Siedlungen geben könnte, zumindest wenn man mit anderen Völkern interagiert, das kann ich mir schon vorstellen. Und so ein bisschen was gab es das ja auch schon, wie gesagt, in 1503. Da waren ja auch bei den Völkern andere Wege teilweise aufgemalt, aber es waren halt nur Pixelgrafiken. Und auch in 1404 hat man ja zum Beispiel Heerlager als komplette Gebäude irgendwo reingesetzt. Und auch da waren da ja schon so kleine Wege und so eingezeichnet. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie vielleicht bei so diesem ganzen Thema, ne, Urbanmachung oder bei den Themen, wie wird interagiert mit Galliern, Germanen, Kelten, was auch immer, dass da vielleicht auch, was Stadtplanung angeht, irgendwas Organischeres passieren könnte.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass gerade bei so keltischen Dörfern sie vielleicht über die Designs der Gebäude es eben schaffen, dass diese ganzen rechteckigen Wege sehr viel natürlicher aussehen und man nur auf den zweiten Blick feststellt, dass diese Wege eigentlich im Raster angelegt sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das hinkriegen, gerade mit den Ressourcen, die man bei Ubisoft hat, dass man da eben so ein dynamisches System einfach hat, dass sich in irgendeiner Form die Gebäude so an die Wege dran schmiegen, dass es gar nicht mehr so auffällig ist. Fände ich sehr, sehr schön auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und ich bin so froh, dass ihr so viel Lust auf Spekulatius habt, weil auch ich bewege mich jetzt im spekulativen Bereich. Ich habe eine Liste gemacht. Jetzt komme ich. Eine Liste mit möglichen Theorien meinerseits, was das bedeuten könnte, was die Veränderung sein könnte. Die eine hast du gerade schon genannt, Fabiano, dass es einfach eine visuelle Änderung sein wird, dass sie versuchen, es visuell weniger kantig zu machen, dass es mechanisch zwar zum Beispiel immer noch ein 2x2 Gebäude ist, aber sich einfach ein bisschen anschmiegsamer in diesem Raster bewegt. Das wäre Variante Nummer 1, die ich mir generell, unabhängig auch davon, was sie noch machen, gut vorstellen kann. Eine andere Variante, die ich ganz spannend finde, die nämlich sehr oft gewünscht war bei 1800 und die es auch als viele Mods gab, sind 45-Grad-Winkel in diesem Raster. Da wissen wir durch die Mods theoretisch, dass es möglich ist. Es funktioniert tatsächlich. Also bei 1800 hat es sich halt auch herrlich angeboten, weil das natürlich total in das Stadtbild vom 19. Jahrhundert gepasst hat. So diagonale Straßen, diagonale Gebäude und so weiter. Sah halt top aus. Ist dann die Frage, ob das vielleicht auch in das antike Setting passt. Aber das ist was, was oft gewünscht wurde und von dem wir wissen, es kann funktionieren. Weitere Theorie, was es auch als Mod bereits gibt und was es sogar, das ist mir gerade erst aufgefallen, sogar schon gab in Pharao, jetzt habe ich das auch noch erwähnt, nämlich einem weiteren fantastischen antiken Aufbauspiel, nämlich dass Sachen modular ein bisschen ineinander greifen, wenn du sie nebeneinander baust. Das hatte Pharao im ganz kleinen Rahmen, wenn du Ornamente nebeneinander gebaut hast, dann haben sie sich, wenn du zum Beispiel ein kleines Ornament viermal so im Quadrat angerichtet hast, dann wurde daraus ein anderes Ornament. Sowas fände ich toll, gibt's auch als Mod für 1800, zum Beispiel für Fabrikkomplexe, weil du ja oft so Layout-Systeme hast, bei denen du einfach zigmal die gleiche Brillenfabrik nebeneinander baust, was irgendwann einfach nicht mehr schön aussieht. Und dann gibt es halt Mods, die sagen, okay, wenn du halt drei Fabriken nebeneinander baust oder so, dann boom, snappen die zu einem coolen Fabrikkomplex, der irgendwie ein bisschen nach was Organischerem aussieht. Das fände ich schön. Und weitere Idee, sowas wie L-förmige Gebäude, also dass generell das Gebäudesystem vielleicht ein bisschen aufgebrochen wird, dass du nicht mehr nur noch rechteckige Gebäude im eigentlichen Sinne hast, sondern eben auch Sachen, die, ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch kreuzförmige Gebäude in 1800, aber die sind dann nicht begehbar, sage ich mal, in dieser Ecke, außer wenn du jetzt den Palast modular baust oder sowas. Also wenn du kreuzförmige, L-förmige, was weiß ich, Gebäude vielleicht noch hast, wo du tatsächlich auch eine Straße reinbauen kannst in diese Winkel, das wäre auch noch eine Variante. So. Das war mein Spekulatius zum Wochenende.
Meine Damen und Herren, falls Sie daran gezweifelt haben, wer von uns dreien sich am meisten für Schönbau interessiert, da ist die Antwort.
Ja, mein Gott, ich bin ja schon ganz verärgert, weil ich natürlich noch nicht weiß, ob es wieder kosmetische DLCs geben wird. Aber wenn nicht, steige ich denen aufs Dach.
Natürlich wird es die geben.
Also leicht, tolle das Ornamente geben, glaube ich.
So leicht verdientes Geld, auf das wird Ubisoft nicht verzichten.
Ja, wir haben schon, Fabian und ich hatten schon überlegt, ob es nackte Römerstatuen geben wird und ob die dann ein Feigenblatt tragen müssen. Und dann haben wir schon
Ubisoft, also jetzt mal, schön, dass wir noch ein bisschen zu Sexy Time kommen. aber damit hatte Ubisoft schon in Assassin's Creed Odyssey keine Probleme.
Das ist ein Punkt.
Das stimmt. Ist ein Punkt, und? Ja. Statuen sind durchaus sehr wichtig, wenn man wieder darüber redet, dass Ubisoft ja gesagt hat, sie wollen diese Thematik der Verwaltung dieses riesigen römischen Reiches, ich sag die ganze Zeit Reiches, gerecht werden, weil Statuen hatten mehr als nur Zierzweck im römischen Reich, sondern die waren auch dafür da, den Leuten zu zeigen, hier, das ist euer Kaiser. Er regiert gerade. Schaut ihn euch an, er ist ein Prachtmann. Deswegen, ich will ganz viele Statuen, ich will ganz viele tolle Tempel vor allem auch. Das ist eine Frage, die ich leider nicht mehr unterbekommen habe im Interview, wie sie zu Religion stehen, weil ich, wenn ich mich richtig erinnere, war Religion nie ein sonderlich großer Aspekt von Anno, aber ist natürlich sehr integral, was die römische Kultur angeht, dass man da eben auch ein Pantheon baut, was auch im römischen Frieden gebaut wurde, das Pantheon, der große Tempel, mehrere Götter auf einmal verehrt und halt eben auch insgesamt viele Tempel. Und dann will ich noch das Kolosseum, halt Theater in irgendeiner Form, weil sie hatten schon das tolle Fußballstadion bei Anno 1800. Mhm. Genau, ja, das will ich auch.
Das wird kommen, also Kolosseum oder Circus Maximus, eins von beiden wird mit unter Garantie als Monumentalbau am Start sein.
Ja, da haben wir nicht mal gefragt, so offensichtlich war das.
Wir komm, das sparen wir, das schenken wir euch. Ja.
Pass auf, wir hatten tatsächlich eine Liste mit Priorisierungsfragen, weil wir nicht genau wussten, wie lange sie Zeit haben werden, weil sie sich auch aus L.A., auch so lustig, ne, wenn es eigentlich ein Studio mit deutschem Sitz ist und sie sich aus L.A. zu uns zuschalten, wegen dieser ganzen Chaos-Geschichte mit jetzt Summer Game Fest und Reveal und so. Jedenfalls haben wir nicht so viel Zeit gehabt und wir haben eine Priorisierung gemacht, was für Fragen wir auf jeden Fall stellen müssen. Und Monumente habe ich auf eine niedrige Prio gesetzt, weil ich wusste, mein Gott, also wo können wir denn da hin? Natürlich gibt es Monumente. Und ihr habt es schon gesagt, es gibt ein paar, die genau einfach in diese Zeit und an diesen Ort fallen. Auch Hadrians Wall hast du, glaube ich, auch schon gesagt, Heiko, ne, was ja komplett zu dem keltischen Setting passen würde. Und wir wissen ja schon von 1800 und Co., dass sie sich sehr, sehr gern inspirieren lassen von realen Monumenten, die sie dann ein bisschen charmant anders benennen, wie jetzt der Eiserne Turm oder halt der, Gott, ich nenne ihn immer falsch, es ist der Skyline Tower, High-Rise Tower, Sky. Egal. Naja, wir blenden jetzt ein, dass ich das Richtige gesagt habe.
Und da vielleicht mal einen Gedanken noch einzuwerfen, den ich dazu noch habe von den Monumentalbauten. Also das ist tatsächlich noch eine offene Frage, die ich mir stelle, ob sie da ein Stück weit zu Anno 2205 zurückkehren. Denn dort gab es ja, sie waren jetzt faktisch nicht Monumentalbauten, aber es waren Großbauten an vorgegebenen Stellen. Und das würde zumindest bei Themen wie Limes oder Hadrians Wall ja durchaus Sinn ergeben, dass man eine Session hat, wo es das eben als Grenz gibt zu vielleicht Stämmen, gegen die man auch kämpft. Und man kann es den halt sukzessive aus- und aufbauen, so wie es ja auch in der Realität der Fall gewesen ist. Der war ja nicht von heute auf morgen plötzlich wie ein Anno, ja, ich setze das Gebäude, bums, so ist es da. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie sie da mit diesen Themen umgehen werden.
Es gab ja auch bei den Szenarien von Anno 1800 im Prinzip dann ortsfeste Monumentalbauten, wie diesen, ich glaube, so ein Staudamm war das, was man gebaut hat bei dieser einen Öko-Insel. Also da haben sie auch schon wieder neue Erfahrungen mitgesammelt.
Ja. Um vielleicht mal langsam das Fazit Kapitel einzuleiten, sage ich mal. Keine Angst, wir reden noch kurz, aber um schon mal Richtung Fazit uns zu bewegen, weil ich erwähne es, wir nehmen das hier am Wochenende auf. Heiko muss eigentlich gleich in den Livestream, aber mein Gott, ne? Details. Heiko, du gehst sonst einfach schon mal. Wir schneiden rein, was du gesagt hast. Genau, und zwar haben wir sie, das haben wir eigentlich im Interview ganz am Anfang gefragt, ich finde aber hier passt es gut ans Ende, nämlich habe ich sie natürlich gefragt, weil das ist ja die Frage aller Fragen, wie geht man damit um, nach 1800 weiterzumachen? Sie waren sich ja selber nie bewusst, wie groß 1800 werden würde. Mittlerweile ist Anno 1800 der Aufbaustandard, es ist das Aufbauspiel aller Aufbauspiele und nach 4 Seasons ist es halt so unfassbar komplex, dass es im Grunde vor einem, sag ich mal, altbekannten Problem steht, was Spiele haben, die viele DLCs haben, oft Simulationsspiele. Es ist zwangsläufig ein Rückschritt, in gewisser Weise, wenn man nochmal mit einem neuen Teil anfängt. Und ich kann an der Stelle, glaube ich, passt das gut, nochmal einen O-Ton einspielen, was die in dem Interview dazu gesagt haben.
Ja, ist eine super Frage. Ist auch tatsächlich so, wenn wir sehen auch Anno 1800 als eine der größten Konkurrenzpunkte. Es gibt auch Bereiche, wo wir bei Launch von Anno 117 gar nicht rankommen können, wenn du dann den Scope denkst, dann die Größe und so weiter. Das müssen wir akzeptieren. Trotzdem haben wir versucht, 1800, ja, Klammer angeschaut und was hat funktioniert für die Fans draußen, was hat funktioniert für uns als Team und was nicht. Und wir haben schon 1800 auch als Referenz genommen, um Dinge zu verändern, Dinge zu verbessern, die das Spiel dann hoffentlich nochmal besser machen für alle. Ja. Aber auch, also nicht nur für die Spieler, sondern auch, wie wir mit dem Spiel umgehen können in der Zukunft und solche Geschichten. Ja. Aber ja, 1800 ist ein Monster, ist ein Brett. Und Anno 117 wird am Anfang vom Scope her geringer sein und wir müssen dort mit einem stark genugen Versprechen rangehen, dass wir auch da was Großartiges schaffen werden und wir natürlich auch schon beim Launch was haben, was richtig toll ist.
Und das ist, glaube ich, einfach ganz cool, um mal so ein bisschen das Fazit, den Ausblick einzuleiten. Wir haben es schon erwähnt, es soll 2025 schon kommen und sie haben uns tatsächlich erzählt, dass sie in der Hauptproduktionsphase jetzt seit einem Jahr waren, aber an der ganzen Konzeption und Idee schon sehr viel länger arbeiten. So lange, dass Fun Fact, das hat uns die Brandmanagerin erzählt, wohl vor 11 Jahren, ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast, Heiko, vor 11 Jahren mal ein Bild geleakt ist aus einem Meeting, aus einem Entwicklermeeting, was eigentlich schon Anno 117 gespoilert hat.
Doch, das wusste ich tatsächlich. Also deswegen war natürlich für mich auch ein antikes Anno immer in der Verlosung. Man muss aber dazu sagen, das muss überhaupt nichts heißen, weil die haben ständig 5 bis 10 mögliche Szenarien in der Schublade. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Anno 1800 ursprünglich schon der Nachfolger von Anno 1701 werden sollte. Also die Idee gab es auch schon, dann hat es trotzdem noch mal zig Jahre gedauert, bis sie es dann umgesetzt haben, weil ihnen Anno 1800 damals schlicht zu nah dran war an Anno 1701, weshalb sie dann eher 1404 zuvor gezogen haben. Das weiß man auch von Ubisoft Mainz und früher Related Designs, die arbeiten auch sehr, sehr stark mit Fokusgruppentest. Das heißt, die fragen auch ständig Leute, welche Settings sie interessieren würden. Die fragen auch nicht nur Leute, die fragen auch Leute wie mich regelmäßig, was wir denn spannend finden würden. Also die fragen sehr viel, die hören aber auch zu und die haben ständig sehr, sehr viele unterschiedliche Optionen und wie ich schon eingangs gesagt habe, jetzt war einfach der ideale Zeitpunkt, um eben diesen starken Schwenk zu machen von Übergang in die Moderne, ganz weit zurück in die Antike.
Und ist ja auch wirklich ein Wunsch der Community gewesen. Die Antike haben sie auch immer wieder betont. Natürlich hatten sie viele Settings, die möglich gewesen wären. Ich glaube, sie haben gesagt, 6 Settings oder so hatten sie an die Wand geworfen.
Ja.
Und dann aber letztlich sich auf die Antike geeinigt, eben weil das in der Community schon so lange drinsteckt, so lange ein Wunsch war. Ich musste auch sehr lachen. Wir hatten letztens eine News auf der GameStar dazu, dass eventuell ein neues Anno angekündigt wird. Und da gab es einen Tippfehler. Da hat jemand in den Ticker geschrieben.
Peter, Anno, was? Wir können ihn ruhig outcallen.
Hat geschrieben Anno 180 statt Anno 1800.
Einfach nur Null vergessen, ja.
Und da hat ein netter Leser hat geschrieben in den Kommentaren, oh, ich habe mich schon gefreut, Anno 180, dachte schon, das wäre jetzt das nächste Anno, dachte, es kommt die römische Antike, naja, dann halt doch nicht, schade. Und ich so, ich hoffe, er hat jetzt eine gute Zeit, Grüße gehen raus.
Ich hoffe auch, Peter hat eine gute Zeit, der mal wieder das Orakel war. Peter ist ja auch so ein mysteriöses Wesen, einfach in der Redaktion. Ja, das mit den 6 Settings fand ich auch super spannend, weil ich habe direkt spekuliert und überlegt, 6 Settings, so ich weiß, was populäre Überlegungen sind. Ne? Ich weiß, dass das Asien-Setting gerade noch bei 1800 extrem groß war, weil sie gehofft haben, es kommt noch als Session dazu und dann hat man gedacht, na gut, vielleicht ist es der nächste Teil. Das ist jetzt erstmal nicht geworden. Vielleicht dann ne, in 5 Jahren oder so. Und ich habe gedacht, 6 Settings, ich wüsste so gern, ich würde 5 € dafür bezahlen, rauszufinden, was die 6 Settings sind. Und dann habe ich gesehen, wir haben sogar, der Kollege Martin Deppe hat einen Artikel dazu geschrieben, wo er auch spekuliert hat, gerade ist noch nicht so lange her, vor ein paar Wochen, Monaten in die Richtung, da wussten wir auf jeden Fall noch nichts, hat er halt auch geschrieben, was mögliche Optionen sind. Also da könnt ihr mal stöbern oder könnt mal schreiben, was ihr glaubt, was die 6 Settings sind. Mein Gott, 1305, weiß ich nicht, ob das überhaupt noch dabei war. Redet da überhaupt noch jemand drüber? Ist das jetzt nur noch, um uns zu nerven, dass das nicht mehr kommt?
Nee, 1305 kann man ja schnell noch sagen. Das war ja tatsächlich mal ein Gag.
Also ja,
sie haben ist damals...
Ist nur ein Gag.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es noch mal irgendwann. Aber das war, damit haben sie damals die Journalisten vergackert, die beim Revier von Anno 2070 waren, nämlich... Da war es wirklich so, man hat auf den Monitor geschaut, man hat sich da hingesetzt und dann war halt wirklich diese Anno-Planke mit 1305 und dann zu Beginn der Präsentation ist es halt rausgezoomt. Man hat dann gesehen, dass halt 1305 diese Planke nur ein Hologramm eben war in einer Zukunftsstadt. Das war sehr, sehr smart. Also sie kokettieren auch sehr stark damit. Und
ja, 1305 ja. Kommt in den Credits von 1800 vor. Einfach nur, um uns zu ärgern.
Ich sehe auch schon, wir sitzen jetzt hier. Ein paar Tage vor der Veröffentlichung bei Ubisoft Forward am Ende ist 117 auch nur wieder ein Witz. Jetzt haben wir einen ganzen Talk aufgenommen, wo wir darüber reden und das ist gar nicht das echte Spiel.
Ja, cool. Ich kann es dann auch nicht mehr stoppen, weil ich werde das Video hochladen und werde zu dem Zeitpunkt, wo das hier live geht, selber am Livestream sitzen. Das heißt, ich kann es dann nicht mehr stoppen. Dann ist es halt leider, mein Gott, dann ist es so. Müssen wir jetzt damit leben. Vielleicht wird der Talk nochmal aktuell, wenn sie dann in 5 Jahren 117 machen. Nee, aber genau, wir sind... Also ich bin tatsächlich erstmal guter Dinge. Klar, wir befinden uns in einem Moment, wo wir kein Gameplay gesehen haben. Das heißt, man kann jetzt erstmal viel gute Laune haben. Das heißt erstmal nichts, aber natürlich hat man ein gewisses Grundvertrauen nach 1800. Natürlich hat man ein gewisses Grundvertrauen, weil man die Community-Strategie kennt. Sie haben auch schon gesagt, sie werden in den nächsten Wochen, Monaten im Laufe des Jahres viel, viel, viel noch zeigen, viel noch mit ihrer Community sprechen, viel präsentieren. Das heißt, wir werden hier auch nicht zum letzten Mal gesessen haben und reden. Vielleicht können wir sie auch noch mal für ein Interview begeistern. Also das wird ein spannendes Jahr.
Oder beziehungsweise ganz konkret, wenn Sie sagen, dass es 2025 schon erscheinen soll, stehen die Chancen zumindest gar nicht schlecht, dass Sie auf der Gamescom erst das Gameplay zeigen werden.
Ja.
Hey. Ja, stimmt.
Das stimmt. Ich meine, vielleicht ist es zu dem Zeitpunkt, haben Sie das zu dem Zeitpunkt auch schon gesagt, wenn das hier live geht? Mein Gott, was weiß ich denn? Aber was weiß ich denn, sage ich nach über einer Stunde reden? Nichts weiß ich, es reicht gerade mal für eine Stunde reden. Ich gehe gerade noch mal meine Notizen durch, dass wir hier nichts vergessen, bevor ich diesen Talk beende und bevor wir Heiko in den Livestream entlassen.
Theoretisch, bevor du weiterguckst, ja. Was so Sachen wie Kampfsysteme und in die Richtung angeht.
Richtig, mein Gott, ja.
Ja, das haben wir schon wieder komplett fallen gelassen, stimmt, weil wir auch nichts Konkretes dazu wissen. Da haben sie nichts wirklich zu verraten. Den einzigen Hinweis, den ich darauf rausgezogen habe aus dem Interview, was Kampfsystem angeht, ist, dass wir an einer Stelle gefragt haben, was für sie eigentlich auch die Grundpfeiler von Anno ausmacht. Und da wurde auch gesagt, dass es eben bei Anno auch die Mischung aus Features ist. Und dazu gehört auch ein Stück weit Grand Strategy, also 4X in dem Sinne, dass man eben nicht allein auf der Welt ist, sondern es gibt immer noch KI-Fraktionen, mit denen man sich diplomatisch auseinandersetzen kann, was auch gerade im antiken Rom eine wichtige Rolle spielen wird. Diplomatie und Politik, das glaube ich, werden wir anders erleben als bei Anno 1800. Aber sie meinten auch im gleichen Atemzug quasi, dass man sich mit diesen anderen Völkern entweder diplomatisch arrangieren kann oder es kommt zu Scharmützeln. Und das klang für mich ein bisschen nach, das ist ein Aspekt von Anno, den sie, weil ich gefragt habe, was davon sie überhaupt denken, was zu Anno gehört. Und da hat er den Scharmützel erwähnt. Das heißt, ich vermute, dass es irgendwas in diese Richtung geben wird. Also seien es nur Seekämpfe wieder, wobei das, glaube ich, langweiliger wäre als bei Anno 1800. Und da war es schon nicht besonders doll. Aber in irgendeiner Form glaube ich schon, dass wir eine militärische Funktion haben werden, gerade in der Antike. Die Legion war so ein wichtiger Teil Roms, war auch sehr, sehr relevant dafür, dass dieses ganze Konstrukt funktioniert hat, was irgendwie die Ausbildung von Legionären angeht, was die Stationierung von Legionen angeht. Wer die Armee kontrolliert hat, hatte die Macht im Römischen Reich. Also ich glaube, da kommen sie nicht drum rum, in irgendeiner Form Militär einzubauen.
Du kannst nicht ins Asterix-Zeitalter gehen, ohne Römer sich verhauen zu lassen. Das funktioniert nicht. Das ist not compute.
Es ist leider so. Ich bin so froh, dass du es noch gesagt hast. Ich hätte es gerade wirklich fast vergessen, ne? Weil das ist wirklich dieses Thema. Ich weiß nicht, Leute, die mich kennen und mich häufiger über Anno haben reden hören, also ja, jeder, der einmal mit mir geredet hat, weiß, worum es geht. Ich bin ja wirklich kein Fan von Kämpfen in Anno oder generell in Aufbauspielen. Es ist einfach nicht so mein Fall. Leider hat tatsächlich Anno 1800 auch ein paar Schwachstellen, was das angeht, die mir aber so egal sind, weil ich denke mir, mein Gott, ich will doch nur meine Weihnachtsmarktornamente und dann lasst mich doch in Ruhe mit eurer Materialschlacht. Deswegen ist es mir tatsächlich gar nicht so wichtig. Auf der anderen Seite natürlich, wenn, wie du beschreibst, sie tatsächlich mal was verbessern daran, es ein bisschen spannender und ein bisschen dynamischer und ein bisschen optionaler machen, dass man auch verschiedene Möglichkeiten hat, ja, dann wäre das doch wieder famos.
Zumal sie auch selber gesagt haben, eine Herausforderung der Antike ist immer die Warenvielfalt, weil da hast du einfach nicht so eine absurde Palette an Dingen, die hergestellt werden können, wie während der Industrialisierung, wo du dann halt eben irgendwann Scooter hast, also irgendwie so City-Roller, mit denen sie da rumfahren,
ja,
was halt eine riesige Warenkette ist. Und was halt für mich persönlich immer spannende Warenketten sind eben Waffen in der Antike, also Schilder, Rüstungen, Schwerter, Speere, das sind alles Sachen, finde ich, die immer coole Warenketten ergeben und deswegen wäre es ein bisschen verschenktes Potenzial, da nicht was bauen zu dürfen.
Ich persönlich hoffe ja, dass sie bei das fand ich tatsächlich, meine Ohren sind so ein bisschen größer geworden, als ja auch noch, weil sie auch nochmal ja Grand Strategy wörtlich erwähnt haben. Denn da das ist ja ein bisschen eine Krux beim Kampfsystem von Anno immer gewesen, dass die Strategie, die man hat, die war meistens Grand Strategy, aber das Militär eher kleinteilig. Und die einzige Ausnahme, zumindest bei Landschlachten, war der Anno 1404. Und meine heimliche Hoffnung ist, dass sie tatsächlich ein ähnliches System umsetzen. Also wirklich eher global taktische Schlachten, Entscheidungen, weil man hat ja nun mal im antiken Rom ja auch mit Legionen gekämpft und nicht mit einzelnen Einheiten und dass sie dafür wieder so eine ähnliche Lösung vielleicht finden oder sich da mal in die Richtung wieder bewegen wie in 14.04, würde zumindest vom Setting her passen.
Mhm. Das, weil du gerade auch, weil ihr beide gerade Warenketten gesagt habt, das ist vielleicht noch ein schönes Rausschmeißerschmankerl, ein Betthupferl für euch quasi, wenn ihr das ja auch gerade mitten in der Nacht guckt. Und zwar habe ich am Ende, Schlawiner, der ich bin, gefragt, mein Gott, könnt ihr uns, also ich, jetzt legt nicht auf, aber könnt ihr uns vielleicht einen Hinweis geben für eine Warenkette, die wir erwarten können?
Sie haben dann quasi aufgelegt.
Ja. Es war tatsächlich, ich weiß nicht, was passiert ist.
Verbindungsabbruch.
Aber wirklich, ja.
Verbindungsabbruch.
Es hat die ganze Zeit gut funktioniert, trotz LA-Verbindung. Und in der Sekunde, in der ich diese Frage gestellt habe, ist das Bild gefreezed und alles war weg. Und ich dachte, oh Gott, ich habe die verbotene Schatulle geöffnet. Ich hätte es nicht machen sollen. Die PR hat gerade den Notfallknopf gedrückt. Aber nein, sie waren dann gleich wieder da. Sie haben es mir sogar noch beantwortet. Was für nette Leute. Und haben gesagt, pass auf, einen Hinweis haben wir für euch. Er hat sich in der Farbe der Präsentation versteckt. Und unsere Vermutung, wir bewegen uns im spekulativen Bereich, aber vieles deutet hin auf Purpur.
Ich bin mir sehr sicher, dass es Purpur ist. Purpur war die wertvollste Farbe in der Antike. Purpur war die Farbe der Kaiser. Und Purpur wurde cool hergestellt, weil dafür musste man Schnecken aus dem Meer fischen. Und das ist cool.
Ja,
das macht Spaß.
Das liegt auf der Hand. Also ja, komplett. Das muss drin sein.
Es passt ja auch super krass zu dem, was man an 1800 schon gemacht hat oder davor ja auch schon. Aber in 1800 waren ja auch diese ans Meer angrenzende, Strandgebäude, die zum Beispiel Öl aus dem Meer gefördert haben oder Muscheln und Perlen aus dem Meer gefischt haben, waren ja da schon sehr präsent als Mechanik. Das sehe ich komplett. So ein bisschen so eine Purpurschneckenfischerei. Das wird was.
Ich war sogar ganz besonders aufmerksam. Sie haben insgesamt in dem ganzen Interview 3 konkrete Waren genannt. Purpur haben wir uns hergeleitet. Mhm. 2 andere haben sie so als Beispiele genannt für, als sie über die Ressourcenknappheit in der Antike gesprochen haben und meinten dann so, ja, es gab ja noch Sachen wie Terrakotta, und es gab noch Sachen wie, jetzt habe ich vergessen, was war das andere, was sie gesagt haben?
Was, Marmor?
Kalkstein. Ah, ja. Terrakotta und Kalkstein. Also, falls Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass das kein Zufall war, dass sie da plötzlich an Kalkstein und Terrakotta gedacht haben.
Ja, mein Gott, das sagt man ja nicht einfach mal so. Ha, schön, ihr Lieben. Heiko, du wirst bestimmt gleich aus dieser Tonkabine geschleift.
An einem Ohr.
Ja. Möchtest du vielleicht noch in 1 oder 2 Worten deinen Abschlussgedanken oder deinen größten Wunsch äußern, bevor wir hier auf Stopp drücken?
Eine gescheite Story-Kampagne, die sämtliche Spielelemente beinhaltet von Anno und nicht nach der 3. von 5 Zivilisationsstufen abbricht.
Top.
Salty.
Fabiano?
Was ich mir wünsche, einfach nur wieder die Tugend von Anno, wo ich auch schon gesagt habe, dass ein bisschen eine Sorge von mir war, auch wenn ich auch denke, dass in Zusammenarbeit mit der Anno-Union die Wahrscheinlichkeit gering dafür ist. Ich mag es sehr, sehr, dass bei Anno alle Zahnräder ineinander greifen. Ich mag es da, dieses Getriebene, immer wieder was optimieren können, immer wieder Wege zu finden, was Neues zu machen, neue Ressourcen. Ich liebe es, neue Ressourcen in meine Startgebiete zu importieren. Da will ich einfach jede Menge Auswahl haben. Ich will ganz viele verschiedene Sachen haben. Auch wenn es die Artikel gibt, da gab es trotzdem haufenweise Zeug, die man herstellen kann. Sei es Schmuck, sei es verschiedene Nahrungsmöglichkeiten. Wir haben schon die Ziege gesehen und die Kuh, falls ihr doch noch mehr Warenvorschläge und Ressourcenmöglichkeiten haben wollt. Und noch viel, viel mehr. Ich will coole Warenketten, ich will coole Handelswirtschaft haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt zu sehen, ob sie dieses Versprechen einlösen, dass sie spielerisch abbilden, wie das Römische Reich verwaltet wurde.
Ja, gut. Mein finaler Wunsch, ganz klar, Weihnachtsmarkt-Ornamente. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Ja, gut,
da habe ich jetzt am Ende noch unser Gespräch ruiniert.
Ich meine, es
das
gibt
okay.
das Fest der Wintersonnenwende vielleicht.
Irgendwie. Ja, sowas. Ja, ja. Nee, mir geht's, das ist natürlich ein Scherz, aber ich will tatsächlich, hätte gerne wieder diesen wirklich, wirklich schönen Fokus oder sage ich mal die Option für Ornamentebau, weil natürlich Anno schon oft in mehreren Teilen schöne Ornamente hatte, aber noch niemals so einen großen Fokus, so eine große Auswahl, so viel Optimierungsmöglichkeit für Leute, die sich noch diese einzelnen Pakete kaufen wollen, geboten hat wie in 1800. Und das ist doch einfach, also da brauche ich so vieles von. Da bewirft mich auf jeden Fall mit Ornamenten. Ah, ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass wir heute so spontan diesen Experten-Talk aufnehmen konnten. Es war sehr schön mit euch und wir werden sicher uns bald hier nochmal zusammenfinden, wenn es mehr Infos gibt. Und danke euch da draußen, dass ihr uns entweder zugehört habt oder uns zugeschaut. In zweitem Fall, wer weiß, was ihr gesehen habt. Vielleicht waren es wirklich MS Paint Bilder. Ich hoffe, ihr habt sie appreciated. Und ich bin so, so, so gespannt auf eure Meinung von dem, was ihr jetzt gesehen habt, auf eure Hoffnungen, Wünsche. Schreibt es alles in die Kommentare. Und wenn ihr eine gute Zeit mit diesem Talk hattet, dann macht ihr uns ein fantastisches Geschenk, wenn ihr ein Like und oder ein Abo dalasst. Beides ist auch gern gemeinsam gesehen. Wir hören uns hier bald wieder und bis dahin macht's gut.
Tschüss. Ciao.